Ja, wer heute nicht übers Wetter bzw. über die Temperaturen gesprochen hat, hat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit gar niemandem gesprochen. Jedenfalls war das der bisher heißeste Tag des Jahres, teilweise sogar rekordheiß. Da hilft nur noch die Flucht ins Wasser, wie es beispielsweise die Berner Stadtbevölkerung an der Aare tut.
Am Morgen ohne Pulli zum Haus aus. Ein Sprung in die schöne grüne Aare. Ein Grillabend mit Freunden. Oder ein Drink auf einer Dachterrasse zum Sonnenuntergang. Das alles können wir im Moment in vollen Zügen geniessen. Aber der verfrühte Hochsommer, der hat auch seine Schattenseite.
Zum Beispiel an der Emme. Ein unterhalb von Burgdorf, wo auf einem Abschnitt von mehreren hundert Metern bereits Mitte Juni kein Tröpfchen Wasser mehr geflossen ist. Das Bild vom austrocknenden Flussbett, das hat diese Woche unsere Leserinnen und Leser beschäftigt. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass im Kanton Bern Flüsse austrocknen wegen der Hitze, aber so früh im Jahr, das ist doch außergewöhnlich.
Was bedeutet die frühe Hitzewelle für den Rest des Sommers? Wie hitzebeständig ist die Stadt Bern gebaut? Und wie geht es eigentlich den Personen, die nicht von der Sonnenseite des Sommers profitieren können? Den Menschen, die man raten, an solchen Hitzetagen möglichst in kühlen Räumen zu bleiben, während wir anderen in die Aare kumpen.
Über das wollen wir heute reden bei «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund und Berner Zeitung». Und zwar machen wir das mit dem Stefan Brönnimann. Er ist Professor für Klimatologie an der Uni Bern und er zeigt sich nicht ganz so pessimistisch, was die Zukunft von unserem Planeten anbelangt, aber er mahnt doch an das Tempo vom konkreten Fortschritt in der Klimapolitik. Mein Name ist Noah Fendt.
Ja, ich bin Sibyl Hartmann. Noah, sollte ich mal zuerst von dir wissen, bei welcher Temperatur kannst du noch den Sommer genießen? Wo ist deine Schmerzgrenze, in Anführungszeichen?
Oh, das finde ich noch schwierig zu sagen. Ich habe die wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich, wirklich erfahren. Ich glaube, ich bin doch recht hitzeresistent. Ich finde es sogar noch schön, wenn es recht warm ist. Ich glaube, wenn es zusätzlich noch sehr feucht ist und man wirklich eigentlich schwitzt, ohne sich überhaupt zu bewegen, dann, und das über längere Zeit so bleibt, dann finde ich es dann vielleicht schon irgendwann mal ein gut. Aber ich kann, glaube ich, recht gut schauen, dass ich mich regelmäßig abkühlen kann, trotz heißen Temperaturen.
Und wie machst du das? Also wenn du das offenbar so hitze... Wie ist man oder wie wird man so hitzeresistent? Hey, verrat mal.
Keine Ahnung, wie man das wird. Oder wie
das ist man einfach.
Wird. Ja, vielleicht. Nein, viel baden, viel ins Wasser. Und in Bern, in Aare, sonst irgendwo Ferien gerne an Gewässer machen. Daheim gehe ich, davor raten auch den anderen auch eher ab, ich gehe gerne kalt duschen, zwischendurch.
Aha ja, das muss einfach manchmal sein. Also ich gehe nicht gerne kalt duschen, ich komme einfach direkt vor der Haustür in die kalte Aare, wenn ich da ein bisschen flöffen darf von meinem tollen Wohnort im Sommer.
Ist das auch das, was du gemacht hast in den letzten Tagen, um nicht gerade zu verschmachten?
Ja, definitiv. Manchmal sogar erst am Abend, am 10. am längsten Tag des Jahres, was noch wunderbar hell ist. Ja, aber kommen wir eben zu diesen Schattenseiten zurück vom Sommer. Wir haben es schon gesagt, wir haben mit dem Stefan Brönnimann von der Uni Bern geredet. Und wir wollten als erstes eben auch von ihm wissen, was er denn macht gegen die Hitze oder wie er sich abkühlt. Und ich würde sagen, wir hören jetzt Interview 3, das wir heute Morgen mit ihm im Studio geführt haben.
Ja, ich bin baden. Ich muss sagen, ich bin Berner, ich gehe gerne in die Aare. Oder auch sonst mich abkühlen. Ich muss auch sagen, ich bin gesund. Zum Glück. Mir macht die Hitze nicht so viel aus, aber ich denke dann auch schon an die Leute, die etwas ausmacht, die auch vielleicht in einer Dachwohnung wohnen, irgendwo in Bern, in der Altstadt, und vielleicht auch nicht irgendwie ständig können auf die Uni Stremmel gehen.
Ja, besonders für die Leute war der Juni sehr heiß gewesen, aber für uns alle war der Juni sehr heiß gewesen. Aber wie heiß eigentlich im Vergleich?
Ja, also ich habe jetzt noch keine Juni-Werte. Der Juni ist ja noch voll im Gang. Er war warm gewesen. Wir hatten eine Hitzewelle, die sehr früh kam. Wir hatten schon im Mai das erste Mal eine Hitzewelle mit Temperatur über 30 Grad. Und das ist schon früh für die Jahreszeit für so eine Hitzewelle zu haben. Man hat ja gehört, dass sie Juni-Rekord egalisiert oder übertroffen wurden. Ja, das gehört zu den ganz heissen.
Und geht der Sommer jetzt so weiter? Kann man das jetzt schon ablesen?
Ja, nein, es ist schwierig. Also Vorhersagen zu machen für eine ganze Jahreszeit, das ist natürlich etwas, was alle möchten, etwas, was sehr wichtig wäre, was man versucht. Die Erfolgschancen steigen, man investiert auch viel Forschung in das, aber es ist jetzt noch nicht so, dass man jetzt sichere Prognosen machen für bis Ende Sommer.
Die rekordheißen Temperaturen, die haben gesagt, eben im Juni sind zum Teil einzelne Rekordwerte gebrochen worden oder egalisiert worden, da und dort. Die haben verschiedene Folgen, verschiedene unmittelbar sichtbare Folgen. Ein Bild, das recht einprägsam war, ist die Emme, die schon Mitte Juni unterhalb von Burgdorf über mehrere hundert Meter komplett ausgetrocknet war. Das passiert, wenn überhaupt, dann erst im Juli oder sogar erst im August. Wie ist so ein Ereignisse zu bewerten?
Ja, das ist genau so. Es ist einfach früh für so ein Ereignis. Also überhaupt das Fluss auszutrocknen, das ist etwas, wo man kennt es von Hitzesommer 2003 oder 2018 oder so. Da hat man immer das Bild von der Tour genommen, wenn man in der Schweiz schaut. Und auch wenn man früher zurückschaut, das ist etwas, was meistens eher gegen Spätsommer passiert. Es ist auch etwas, wo man eigentlich in Zukunft, man hat immer vor Sommertrochenheit, die kommt mit dem Klimawandel, das ist eigentlich auch eher ein Spätsommerphänomen. Dass wir jetzt irgendwie schon im Juni so Trockenheit hatten, ist schon speziell. Wir hatten wirklich ein spezielles Jahr gehabt. Wir haben seit Anfang Jahr eigentlich wirklich grosse Trockenheit. Das Jahr hat ja schon angefangen mit einem Waldbrand und dann ist es mit Waldbrand weitergegangen. Und der grosse Niederschlag ist eigentlich nie gekommen. Also wir sind schon von Anfang an trocken unterwegs gewesen, das Jahr.
Sind das alarmierende Zeichen irgendwie, wie muss man die interpretieren, wenn jetzt das sehr früh im Jahr vorkommt, wenn man sehr früh im Jahr so ganz ausgerechnete Flussbett sieht? Was sagt uns das?
Ja, das gibt es natürlich schon zu denken für den Sommer, wie der Sommer wird sein. Es ist in dem Sinne alarmierend, ja. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man nachher versucht, sich zu überlegen, wie das in Zukunft sein könnte. Mit dem Klimawandel erwarten wir mehr Sommertrockenheit, aber wie gesagt, mehr Sommertrockenheit vielleicht gegen Spätsommer. Aber was sicher schlimm ist, ist, wenn es wirklich sowohl Frühling als auch der Sommer, wenn das wirklich beides trocken ist. Wir haben bei uns in meiner Gruppe in letzter Zeit auch den Sommer 1947 stark angeschaut, weil das war auch so ein Hitze- und Trockensommer gewesen. Und wir haben auch Leute gefragt, die den erlebt haben und so interviewt. Und die haben gesagt, ja, zum Glück war dann der Frühling noch feucht gewesen, oder? Und jetzt habe ich das selber so im Hinterkopf, denke ich, jetzt ist der Frühling nicht feucht gewesen. Und wenn jetzt wieder so ein Sommer kommt, das geht natürlich schon zu denken, ja.
Häufiger auftretende Hitzewellen an sich bereits und dann eben die konkrete Signale wie austrocknende Flüsse. Das sind direkte Folgen vom Klimawandel, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Was passiert da gerade?
Also die Hitze ist ganz eine direkte Folge vom Klimawandel, dass Hitzewellen mehr auftreten. Das ist unbestritten, dass der Mensch auf die ganz starken Hitzewellen, kann man sogar bei einzelnen Hitzewellen quantifizieren, wie gross das der Beitrag des Menschen war. Also die Zunahme von Hitzewellen, das ist mehr oder weniger eine direkte Folge. Wenn es nachher um Trockenheit geht, ist es ein bisschen schwieriger, weil wir haben nicht als direkte Folge Trockenheit überall auf der Erde, sondern wir haben im Norden wird es eher feuchter, im Süden wird es eher trockener. Das ist etwas, was das Modell wiedergeben. Da ist immer die Frage, wo liegt da die Linie, die Nulllinie. Sind wir im Süden davon, wo wir austrocknen? Sind wir im Norden davon, wo es feuchter wird? Wir sind im Winter eher im Norden, im Sommer eher im Süden. Aber es ist so, dass wirklich beim Niederschlag an sich ist die Unsicherheit oder sagen wir die Variabilität ist halt viel grösser dort und wir erwarten dort auch eine Abnahme. Aber dort ist es viel schwieriger, jetzt ein einzelnes Ereignis lokal an einem Ort wie der Schweiz anzuschauen. Man kann das grossräumig anschauen. Wenn man so ein Ereignis hat wie 2018, das war ja hier auch trocken gewesen, aber nicht nur hier, sondern man hat da wirklich in der ganzen nördlichen Mittelbreite ein extremes Ereignis gehabt. Und dort kann man es klarer sagen. Aber jetzt für ein einzelnes lokales Ereignis ist das beim Niederschlag immer ein bisschen schwieriger. Wir erwarten, dass es in die Richtung geht, aber von einem Einzelereignis ist es da immer noch ein weiter Schritt.
Im Norden wird es eher feuchter, im Süden wird es eher trockener. Und wo wir sind, ist eben gar nicht so klar in dem Fall.
Also wir sind im, Im Sommer sind wir dann schon mal auf der trockeneren Seite, im Winter auf der feuchteren Seite. Wie gesagt, Signal sehen wir in dem Modell eher gegen Ende Sommer und nicht unbedingt im Juni. Oder? Mhm. Aber in Zukunft erwarten wir Trockenheit, mehr Trockenheit im Sommer. Aber bis man das wirklich statistisch wird sehen, es wird immer wieder feuchte Sommer geben. Und man darf auch nicht vergessen, dass ob schon Trockenheit zunimmt, werden wir auch mehr Starkniederschlagsereignisse haben, wo halt einfach mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre kann sein, wenn sie wärmer ist. Und dann, wenn es dann wirklich die Situation so ist, dass wir von der Atmosphäre her, von der Zirkulation her, ein starkes Niederschlagsereignis haben, wird es umso stärker werden. Das heisst, so oder so werden die starken Niederschlagsereignisse zunehmen. Mhm. Und das ist sehr klar und gut belegt.
Das haben wir ja also ganz konkret gemerkt in den letzten paar Tagen, wo es heftige Gewitter gab mit Starkregen, aus genau dem Grund, oder? Ja. Sehr heiße Temperaturen, viel Feuchtigkeit und nachher das entsprechende Gewitter- und Niederschlagsrisiko.
Genau, also das kennt man von der Physik her, pro Grad Celsius Zunahme von Temperatur kann die Luft 6,5% mehr Wasserdampf enthalten und der Wasserdampf wird entsprechend in Niederschlag halt, wirkt sich in einem stärkeren Niederschlagsereignis aus. Und das ist ein relativ klares Signal, trotz zunehmender Trockenheit.
Jetzt haben wir über die ausgetrocknete Emme geredet als sehr einprägsames Bild. Wir haben über Starkregen jetzt geredet als konkretes Symptom. Gibt es weitere solche konkrete Ereignisse, die uns den Klimawandel, der stattfindet, so konkret vor Augen führen?
Also etwas vom Konkretesten finde ich immer, wenn man im eigenen Garten schaut, wenn die Apfelbäume anfangen zu blühen, Kirsche und Löwenzahn und was weiß ich. Also das ist eindrücklich, wie sich der Frühlingsanfang halt vorverschiebt, immer früher anfängt. Das ist augenfällig. Und natürlich in den Bergen, wenn man Gletscher anschaut, das ist auch ganz ein untrügliches Zeichen. Und ja, das ist jetzt von der Temperatur her, wenn man von Trockenheit redet und schaut bei uns in den Wäldern, wie Buchen leiden, an Orten sogar Teichen, wie bei uns jetzt in der Umgebung verschiedenste Bäume, Birken und so weiter Mühe hatten mit der Hitze, mit der Trockenheit.
Also eigentlich einheimische Bäume, einheimische genau. Pflanzen, wo je länger, desto mehr auch Mühe haben.
Mhm. Ja, gehen wir noch schnell von den Bäumen in die Stadt. Wie hitzeresistent ist die Stadt Bern gebaut?
Ja, wir sind natürlich in einem uralt gewachsenen Stadtkörper, innen, wo man auch ein bisschen eingeschränkt ist, was man machen kann. Dadurch ist natürlich schon so, das ist nicht die ideale Form einer Stadt für Hitze. Man hat rund um die Stadt Bern zum Glück, sagen wir, den Gurten oder Hügel mit Wald, wo Kaltluft erzeugen können, die Richtung Stadt vordringen können. Aber bis hierher, wo wir jetzt sind, ist ein Hotspot hier von Stadt Bern, wo die Kaltluft halt nicht vordringt. Und das ist natürlich schon so, es hat da sicher Handlungsbedarf. Der ist auch erkannt. Also wir arbeiten sehr eng mit der Stadt Bern zusammen. Die kommen immer wieder auf uns zu. Die Stadt Bern ist dadurch nicht sehr hitzeresistent. Wir haben aber doch, wir haben immerhin die Aare, die an sich, also nicht nur uns abkühlt, sondern noch in einem Aaregraben innen fließt. Und das ist auch ein Kaltluftgraben, wo Kaltluft zufließen kann, die nicht verbaut ist. Es gibt sicher Handlungsbedarf, wo man für die Zukunft muss schauen muss. Man ist jetzt halt in einer Situation, wo man wirklich so an die Schwellen herkommt, wo es ungemütlich wird, körperlich, medizinisch, dieser Sicht und die überschreitet man jetzt langsam oder ist dran, sie zu überschreiten. Und dann ist es dann auch, ja, es ist dann halt nachher auf das Mal schnelle Zunahme. Es gibt von Tropennächten beispielsweise in Bern, wo früher etwas Unbekanntes war. Jetzt haben wir schon mehrere gehabt, das Jahr schon im Juni, oder? Das ist schon etwas, wo man muss schauen muss und wo man aber auch schaut. Wo ich das Gefühl habe, die Stadt Bern hat das auf dem Radar. Das ist etwas, wo in den Köpfen jetzt langsam ankommt.
Und was unternimmt die Stadt ganz konkret? Ihr seht, es besteht Handlungsbedarf und die Stadt hat das erkannt. Ich komme auf euch zu. Was gibt es für konkrete Massnahmen für eine Stadt wie Bern, hitzeresistenter zu machen?
Ja, man hat immer so von den verschiedenen Städten, von der weißen Stadt, von der blauen Stadt, von der grünen Stadt, von der grauen Stadt, was so viel heisst wie die weiße Stadt. Man hat natürlich das Bild von Griechenland im Kopf, wo man die Abstrahlung versucht zu erhöhen, also die Reflexion vom Licht versucht zu erhöhen. Die graue Stadt wäre beschattet. Die Stadt mit mehr Möglichkeiten, auch für die Leute, sich im Schatten zu bewegen, im öffentlichen Raum. Die grüne Stadt wäre eine begrünte Stadt mit mehr Grünflächen, mit mehr Bäumen. Und das ist etwas, was man wirklich versucht. die im Prinzip darauf herzählen, dass man mehr Verdunstung herbringt, dass nicht die ganze Energie in der Wärmung fließt, sondern nicht Verdunstung. Und die blaue Stadt wäre genau das Gleiche, dass man Gewässer an die Oberfläche nimmt, die verdunsten können, die verhindern, dass die ganze Energie wirklich direkt zur Wärme wird.
Und welche Farbe soll die Stadt Bern überkommen? Oder von welcher Farbe schmeißt man da rein?
Ja, wir haben natürlich gerne bunt, oder? Ja, grün und blau sind wichtig, aber eben, wir sind in der Innenstadt, sind wir im UNESCO-Perimeter, wo natürlich dort ein bisschen schwierig ist. Aber es ist einfach etwas, wo halt, wenn man Planungen macht, einfach muss mitlaufen.
In der Stadt Zürich wird im Moment eine sogenannte Sprühnebelanlage gebaut. Und zwar auf dem Turbinenplatz. Das ist einer der grössten und heissesten Plätze der Stadt Zürich. Was haltet ihr von solchen Massnahmen?
Ja, das ist, was hat das für eine Farbe? Das ist eine gute Frage. Ja, Sprühnebel ist im Prinzip schon ein Kühlmittel, oder? Das ist ja so, dass die Verdunstung, die kann stattfinden, die führt zu einer Abkühlung. Wenn man es einfach dazu braucht, dass man die auch noch draußen hocken kann, bei schönem Wetter, oder, dann fragt man sich dann schon nach dem Sinn von dieser Massnahme. Das ist dann für mich ein ähnlich, wie man im Winter mit einem Heizpilz da, Gas verbrennt, oder? Aber ja, also ich habe es eine Zeit in Amerika gelebt, in Arizona, wo so sehr heiß ist, wo man zum Teil auch mit Wasser gekühlt drin, oder? Wo man also Air-Conditioning-Anlagen auf diesem Prinzip kann aufbauen kann. Das geht, wenn die Luft trocken ist, oder wenn es feucht ist. Für die feuchte Hitze hilft das sowieso nicht.
Der langfristige Trend, der ist relativ klar. Oder? Es gibt in der Schweiz immer mehr Hitzetage in der Tendenz. Es kommt häufiger dazu, dass Temperaturrekord egalisiert oder gebrochen werden. Es gibt mehr Hitzeperioden, die auch länger andauern. Ihr habt es ja auch schon angesprochen, schon der Mai in diesem Jahr ist gesamtschweizerisch, glaube der zweite wärmste Mai gewesen, seit Messbeginn im Jahr 1864. Auf was müssen wir uns einstellen in 10, in 20, in 50 Jahren?
Wir müssen uns einstellen auf ein heißeres Klima mit häufiger Überschreitungen von Schwellenwerten, die dann eben unangenehm werden. Das ist klar. Man hat natürlich man hat schon noch Steuerungsmöglichkeiten, oder? Also man kann durch Verminderungsmaßnahmen schon noch beeinflussen, wie viel Hitzetage wir werden haben. Oder dass unsere Kinder werden haben, muss ich sagen, in Zukunft. Dass es wärmer wird werden, ist klar. Ob das jetzt noch weitere 2 Grad sind, oder ob das jetzt noch, oder ob das 1 Grad wird sein, oder ob das noch mehr wird sein, da besteht noch Handlungsspielraum im Prinzip. Aber auf ein heißes Klima müssen wir es einstellen. Es wäre auch irgendwie unverantwortlich, wenn man das nicht machen würde.
Es besteht Handlungsspielraum für wer? Wer ist jetzt gefordert?
Die Weltgemeinschaft ist gefordert. Das ist klar, es ist ein Projekt, das die ganze Erde betrifft. Aber wir sind die, die etwas machen können. Wir sind die, eine Änderung machen können. Man wird immer wieder gefragt, ja, was können wir Einzelne machen? Und das hat doch keinen Sinn, es ist doch so wenig. Und dann müssen doch alle anderen müssen doch. Und nicht die Einzelnen. Natürlich müssen die Einzelnen auch. Das ist klar, wir müssen unsere Muster hinterfragen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, abzustimmen und zu wählen und zu schauen, wer unsere politischen Vertreterinnen und Vertreter sind und wie wir das können machen. Es ist schon so, mit nur gutem Willen reicht es nicht. Es braucht auch, letztlich muss Klimaschutz sich lohnen. Oder Klimaschutz muss alternativlos sein. Oder Klimaschutz muss zu einem Standard werden, der halt einfach nicht mehr gross hinterfragt wird. Und dorthin muss man kommen. Ich gebe also auch den Recht, die sagen, ja, unser Idealismus allein reicht nicht. Man muss irgendwo dorthin kommen. Aber es braucht eben doch den Anstoss. Es braucht halt doch Leute wie Greta Thunberg, für das eben überhaupt so in Gang kommt, gesamtgesellschaftlich. Die Wirtschaft ist uns dort manchmal ein bisschen voraus. Dort habe ich manchmal das Gefühl, ist zum Teil eine Dynamik da. Und die muss man verstärken und unterstützen.
Ist aber auch eine Dynamik da in der Gesellschaft? Also beobachtet ihr eine Entwicklung?
Ja, gerade wenn ich die junge Generation anschaue, muss ich sagen, die machen die Sachen besser als wir, nicht alles. Aber da geht es schon. Also, ich bin nicht so pessimistisch, aber es geht viel zu langsam. Es ist sehr langsam und auch wenn man hofft, dass man eine Entwicklung sieht, muss man schon sagen, die Entwicklung ist nicht schnell genug.
Sagt also der Stefan Brönnima, Leiter der Abteilung Klimatologie am Geografischen Institut der Uni Bern.
Also mir hat es ehrlich gesagt noch erstaunt, dass er sich gar nicht so pessimistisch zeigt hat, wo ich jetzt von einer Person in so einer Position würde erwarten und er sich doch auch ein bisschen die Hoffnung in die jüngere Generation steckt, die sagt, die machen durchaus schon ein paar Sachen richtig oder richtiger, als wir sie gemacht haben.
Es ist natürlich sicher schon ein viel grösseres Bewusstsein um für die Klimaproblematik, das stimmt sicher. Aber mir hat ja gleich auch recht klar gedacht, wenn es darum geht, dass viele Sachen zu langsam gehen. Und so eine Aussage, die mir noch bleibt und die halt einfach auch sagt, dass wir noch nicht an dem Punkt sind. Klimaschutz muss alternativlos werden. Und das ist sie ganz offensichtlich bei vielen noch nicht.
Und eben das Tempo muss aufgeschraubt werden und zwar rasant. Oder eben, vielleicht sind es einfach auch solche Bilder, die ein bisschen helfen, wenn man die sieht. Und zwar eben das Bild, das wir jetzt schon mehrmals darüber geredet haben, von dieser vertrockneten Emma, die wirklich auch hier auf der Redaktion ganz viel von uns berührt haben und irgendwie auch betroffen gemacht haben.
Genau, und weil wir euch das Bild in diesem Podcast ja nicht unbedingt können zeigen können, dass ihr es anschauen könnt, haben wir den Autor von diesem Text, Dölf Barben, gebeten, quasi euch das Bild ein bisschen zu beschreiben. Er war dort gewesen, vor Ort, hat das trockene Flussbett gesehen, hat das mit Expertinnen und Experten besprochen. Der Text, den er geschrieben hat, der ist in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Und wir haben den Dölf Barben gebeten, euch schnell dorthin mitzunehmen, also das vertrocknete Flussbett.
Die Emmenbirre ist eine renaturierte Stelle dort bei Äfflingen, also etwa 10 km unterhalb von Burgdorf. Ich wohne nicht weit von dort und vor einer Woche, als es so heiss war, habe ich gehört sagen, die Emmen sei oberhalb der Birre ins Grundwasser verschwunden. Das hat mich interessiert und ich bin dann mit dem Velo dort hergefahren. Und ja, es war haargenau so gewesen. Ich habe das schon mehr erlebt, dass es dort nicht viel Wasser hat. Es ist ja breit und hat eine grosse Kiesbank. Aber irgendwo ist dort immer noch ein mehr oder weniger breites Bächli geflossen und man aber die Schuhe abziehen, wenn man über eine Welle oder so musste über Steine balancieren. Aber das Mal war es völlig trocken, einfach kein Wasser mehr und nichts. Nicht einmal Wasserlöcher am Rand, einfach nur trockene Steine. Und in dem Moment hat mich so etwas wie ein ungläubiges Staunen erfasst. Nie mehr ein Plätschern, nie mehr ein Sprudeln wie sonst. Einfach nie mehr Wasser, wo man irgendwo noch die Zehen reinhaben konnte. Und die Stille, die da war, das Gefühl, das das ausgelöst hat, das war so, wie etwas wäre zum Stillstand gekommen. Und in dem Moment habe ich schlagartig begriffen, was ein Fluss ist. Dass ein Fluss eben nur dann ein Fluss ist, wie etwas fließt. Und da nützt es mir eben eigentlich nichts, wenn Fachleute sagen, es gäbe noch einen Grundwasserstrom. Und wenn im wahrsten Sinn vom Wort nicht mehr im Fluss ist, wie das hier eben der Fall war, dann ist es auch kein Fluss mehr. Dann fehlt eben genau das, was ein Fluss ausmacht. Und ja, es ist mir wirklich so vorgekommen, wie da etwas wäre gestorben. Und der Anblick von dieser toten Emme, sage ich jetzt mal, hat bei mir nicht nur ein ungläubiges Staunen ausgelöst, sondern ja, ich würde sagen, sogar eine gewisse Trauer.
Ja, und bevor wir noch zum zweiten Thema von dieser Podcast-Folge kommen, nämlich zu der Bevölkerungsgruppe, die unter der Hitze am Leiden ist, wollen wir noch reinhören, was das Bild und der Artikel dazu bei unseren Leserinnen und Lesern ausgelöst hat.
Der Thierry H. schreibt, das Bild tut dem irgendwie richtig weh. Und wenn es faszinierend ist, weiss man sofort, dass das nicht so dürfte sein. Der Mika Buch schreibt, als Ortskundiger kann ich sagen, dass letztes Jahr viel Wasser ist geflossen, vor allem im Juli. Allerdings ist der Wasserstand im Herbst rasch zurückgegangen. Der Hannes Schmidt schreibt, das Problem bei zunehmenden Hitzeperioden ist, dass der Pegelstand von den Dämmen auch sinkt. Sei es, weil das Wasser verdunstet oder weil der Regen fehlt. Da gibt es dann nicht mehr viel abzulassen. Es gibt jetzt und auch in näherer Zukunft keine Technologie und kein Verfahren, das uns im Kampf gegen Klimawandel effektiv unterstützen würde. Die einzige und natürliche Lösung heisst Verzicht und Einschränkung. Noch ist das freiwillig, aber später werden wir dazu gezwungen, weil schlicht Ressourcen fehlen. Bis die Menschheit das aber begriffen hat und für das parat ist, ist es auch schon zu spät. Weil niemand will weniger. Alle wollen immer nur mehr und am Schluss bleibt uns gar nichts mehr. Der Theo Gammensen schreibt, zu viele Klimalügner werden jetzt behaupten, das hätte es schon gern gegeben. Genau die richtige Einstellung, dass spätestens die nächste Generation an die Wand gefahren wird. Wir machen zwar etwas, aber viel zu wenig und viel zu schwach. Weltweit.
Ja, und jetzt müssen wir noch über die Leute reden, die sich kaum darüber freuen können, dass sie am Morgen schon ohne Pulli rauskommen. Weil ihnen nämlich geraten wird, ihre vier Wände gar nicht erst zu verlassen. Wenn das Thermometer eure Nacht nicht unter 20 Grad geht und man von der sogenannten Tropennacht redet, dann geht die Hitze besonders den älteren Leuten an die Substanz. Unsere Autorin Tamaris Holler hat darüber geschrieben, was für Tipps die Spitex den älteren Leuten aktuell gibt.
Genau, es sind vor allem ältere Menschen, die natürlich betroffen sind, aber nicht nur. Es sind in der Regel zum Beispiel auch Menschen mit Adipositas oder chronisch kranke Menschen. Auch für schwangere Frauen oder für Kleinkinder kann anhaltende grosse Hitze auf Dauer gefährlich werden, tatsächlich für die Gesundheit. Diesen Menschen, insbesondere aber eben auch den älteren Leuten, werden mehrere Sachen geraten. Einerseits, logisch, ganz wichtig, gilt im Prinzip auch für uns alle, genug trinken, immer genug trinken. Am Morgen, wenn es kühler ist, die Wohnung lüften und dann nachher, wenn eben die Temperaturen steigen, nicht mehr unbedingt die Wohnung lüften. Körperliche Anstrengungen zu vermeiden, tatsächlich sich nicht viel zu bewegen zu den Tageszeiten, wo die Temperaturen am höchsten sind. Sehr, noch so einen originellen Tipp habe ich gefunden, wenn es Probleme gibt beim Einschlafen wegen der Hitze, ein paar Minuten bevor man geht liegen, das Küssi in den Kühlschrank tun, damit das Küssi gekühlt ist. Das kann tatsächlich helfen, für die Temperatur zu regulieren, wenn man ins Bett liegt. Was auch hilft, natürlich zum Temperatur regulieren, ein kühles Fußbad. Und das sind jetzt lauter so Gesundheitstipps und Temperaturregulierungstipps. So ein weiterer Aspekt, wenn man halt daheim bleibt und die eigenen vier Wände nicht verlässt, gerade bei älteren Menschen, ist ein sozialer Aspekt, dass man potenziell vereinsamt in diesen Tagen. Wenn man irgendwie sonst Gewohnheiten, soziale Kontakte nicht pflegen kann. Und das trägt natürlich auch zu einem Wohlbefinden bei. Darum ganz wichtig, ja, Kontakt pflegen, halt den Leuten anrufen, wenn man nicht rausgehen kann. So. Und all das sind wichtige Tipps. Und all das ist aber manchmal auch herausfordernd. Gerade bei älteren Menschen, die zum Beispiel Demenz haben. Ja, wie denken denn die all die Sachen, die sie jetzt einhalten sollten? Das ist, glaube ich, ja, auch wichtig, dass man die als Gesellschaft nicht vergisst, während wir alle im Marzili liegen oder so.
Ja, apropos all die Tipps einhalten. Also ich glaube, es ist schon für uns, manchmal muss man sich zusammennehmen, dass man genug trinkt oder so. Oder an was haltest du denn aus? Oder eben, gibt es nie von diesen Sachen?
Oh, hey, keine Ahnung. Ja, genug trinken und eben Abkühlung, kalte Dusche oder Aare. Also das sind jetzt, glaube ich, so die, wo ich mich dran halte. Lüften tue ich eh die ganze Zeit. Ich tue wahrscheinlich auch dann lüften, wenn man nicht mehr sollte, weil es schon zu heiß ist. Und ja, keine körperliche Anstrengung. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie extrem heiß ist, ja, dann mag man einfach weniger. Körper ist dann sowieso weniger leistungsfähig. Aber ich glaube, ich tue dort jetzt nicht irgendwie vielleicht zu wenig spezifisch darauf achten, dass ich mich möglichst nicht bewege an diesen Tagen.
Aber eben, man stellt sich mal vor, wenn man wirklich an diesen Tagen noch den ganzen Tag drin muss hocken und nicht raus darf. Und vor allem eben die sozialen Kontakte oder auch das Geniessen von diesem Sommer, das stelle ich mir echt schwierig vor.
Ja, und vielleicht, das ist jetzt ein bisschen neuliegend oder das klingt vielleicht auch fast ein bisschen cheesy, aber es kann ja auch ein Appell sein, die Menschen nicht zu vergessen während diesen Hochsommer, während diesen Hitzetagen, dass man vielleicht Leute, die man weiss, dass sie leiden, unter dieser Hitze in der Verwandtschaft, dass man denen anruft an so einem Tag. Das kann ja vielleicht noch so ein schöner Gedanke sein, um mit in den Sommer zu nehmen. Wo Vorerst wäre es das von der aktuellen Folge von Gesprächsstoff. Es war die 10. Folge. Man kann sagen, ein kleines Jubiläum. An dieser Stelle auch einfach mal schnell ein Dankeschön an alle regelmäßigen Hörerinnen und Hörer. Uns freut es sehr, dass ihr den Podcast hört, dass ihr auf den Podcast reagiert und dass ihr treue Hörerinnen und Hörer immer ein bisschen mehr werdet.
Ja, und der Gesprächsstoff, der wird uns auch in den Sommerferien nicht ausgehen. Und darum fahren wir einfach ganz ohne Sommerpause weiter. Wer aber zuerst einfach mal eine Pause verdient, das bist du, Noah.
Ich freue mich drauf.
Wo die Anfang Juli einfach mal in deine wohlverdienten Sommerferien verabschiedest. Ja, in der nächsten Folge dann nehme ich euch mit auf nach Magglingen, wo wir im Rahmen von unserer Sommerserie, die uns entlang vom Wanderweg via Berna einmal quer durch den Kanton führt, durchkommen. Ich gehe mal ein bisschen hören, was dort oben in diesem Sportdorf für Gesprächsstoff sorgt. Eine kleine Änderung gibt es. Die 11. Folge erscheint etwas mehr als 2 Wochen später, nämlich am Donnerstag, am 14. Juli.
Ja, bis dann einfach mal guten Sommer, guten Ferienbeginn. Schaut für Abkühlung und für genug zu trinken. Wir wünschen euch doch viel Sonnenschein und vielleicht ab und zu ein bisschen kühlenden Regen.
Produktion und Moderation Noah Fendt und Sibyl Hartmann. Stimme Benny Lohner. Sounds Anne Hebbiesen.